Werbung!
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Felicita.
Ahnt!
Eine Italien-Anspielung. Habe ich jetzt sofort erkannt.
Eine Italien-Anspielung. Ja. Ja. Wie hast du das denn gemerkt?
Italien.
Ja, das war ein Sanremo-Klassiker. Aus Wehmut, denn die Italiener sind nicht bei der WM dabei. Zum dritten Mal in Serie, diesmal gegen Bosnien-Herzegowina rausgeflogen. Und großes Entsetzen. Der Trainer traurig, die Spieler traurig. Alle müssen raus, fordert die Gazzetta dello Sport. Stellt sich die große Frage, hast du auch so geweint wie wir Italien-Freunde?
Ich war jetzt nicht schadenfroh oder so, aber geweint habe ich auch nicht, weil ich finde, dass diese italienische Mannschaft auch sehr wenig Werf hatte und sehr wenig Flair, um mal zwei solche Worte zu benutzen. Also ist dir irgendein Spieler aufgefallen von Italien, wo du dachtest, boah, das könnte einer der Stars der WM werden? Ich finde, die haben im Moment, haben die wirklich ein großes Problem mit ihrer aktuellen Spielergeneration.
Die großen Roberto Baggio-Charismatiker sind jetzt nicht dabei. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, niemand leidet so schön wie die Italiener. Bei denen hast du ja wirklich das Gefühl, da kam jetzt Vesuv-Ausbruch und Staatskrise und Millionenloch im Staatshaushalt, alles auf einen Haufen. Und so richtig verstehen, dass sie da ausgeschieden sind und es nicht geschafft haben, wenn sogar Curaçao dabei ist und wenn nicht alles, das verstehen sie auch nicht richtig. Also wir reden über das Italienische aus, wir reden über die großen Streitigkeiten in der deutschen Elf um die Stürmerpersonale Dennis Undav, über die Trikots der deutschen Nationalmannschaft, über die Demokratische Republik Kongo. Habe ich was vergessen, Arndt?
Nö, ja doch, die italienische Eröffnung dieser Sendung, die klingt so.
Also es ist alles vorbereitet, jetzt geht's los.
Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Elf Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leg mich!
So, jetzt. Ich habe sofort erkannt, Albano und Romina Power mit einer zeitgenössischen Interpretation.
Ja. Ja, ja. Albano, ja, unser Lieblingsinterpret. Hast du jemals einen so gedrungenen Menschen wie Gattuso gesehen? Habe ich die ganze Zeit gedacht am Spielfeldrand. Mir fällt kein anderes Wort ein als gedrungen.
Ja, ich glaube, dass der aus einem Quader aus Marmor geformt worden ist und dann in einen Anzug gepresst worden ist. Er war ja so unendlich am Boden zerstört, weil natürlich sein Name jetzt nicht nur mit seiner großartigen sportlichen Bilanz als Spieler verbunden sein wird, sondern eben auch mit diesem schmählichen Scheitern. Aber man muss ja sagen, es gab noch schlimmere Situationen der italienischen Nationalmannschaft, insbesondere ja 22, glaube ich, als sie gegen Nordmazedonien schon im Halbfinale der Playoffs ausgeschieden sind. Ich glaube, 2018 war es Schweden und jetzt ist es halt Bosnien-Herzegowina gewesen. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum schaffen die es einfach nicht in dieser Gruppenphase, in der ja ohnehin jeder Zweite weiterkommt, irgendwie sich mal locker und lässig für die WM zu qualifizieren, nicht mal dieses Gehänge und Gewürge und Gehechel und zum Schluss scheiden sie aus.
Ja, das ist das Schlimme, ne? Weil wenn du überlegst, also immer mehr Mannschaften dürfen teilnehmen und es nützt Italien alles nichts. Also jetzt wirklich die dritte WM hintereinander. Eine WM ohne Italien ist schon ein Riesenthema. Und jetzt haben sie drei hintereinander. Und überleg mal, das bringt uns auch dazu zu sagen, also wir Deutschen jammern auf sehr hohem Niveau, weil wir sind immer dabei. Wir sind immer dabei. Für uns ist so ein Vorrundenaus schon mit recht schlimm, aber überleg mal, wir wären dreimal hintereinander gar nicht qualifiziert gewesen, was hier los wäre.
Stell dir mal vor, wir wären 2014 mit der Weltmeisterschaft das letzte Mal dabei gewesen. Das ist jetzt ja 12 Jahre hintereinander, in denen man einfach nur zugucken kann und sich überhaupt nicht auf die WM freuen kann. Das ist ja schon ganz schön bitter. Und wie gesagt, das Zustandekommen ist auch schlimm, gerade weil wir ja so wahnsinnig viel mit diesen Weltmeisterschaften verbinden, also mit Roberto Baggios Zöpfchen, mit dem Jahrhundertspiel 1970 in Mexico City gegen die Deutschen, wie gesagt, dieses 94er-Finale, wo Baggio verschießt gegen Taffarel, dann natürlich 2006 Sommermärchen, wo sie uns den WM-Traum gestohlen haben und trotzdem gehört Italien für mich eigentlich viel, viel mehr dazu als manch andere europäische Nation.
Ich mag übrigens italienische Nationaltrainer sehr gerne, also ich kann die Qualität kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber ich gucke mir die gerne an. Prandelli zum Beispiel war einer meiner Lieblingstrainer,
ja,
gefühlt. Also diese Ausstrahlung, diese brachial italienische Ausstrahlung, finde ich wirklich sehr, sehr, sehr ansehnlich immer.
Ja.
Und das wird fehlen.
Das wird fehlen. Und gerade bei Gattuso hatte man auch irgendwie das Gefühl, dass der natürlich wahnsinnig mitgeleitet hat, aber nie irgendwie Zugriff auf diese Truppe hatte. Das war halt auch ein bisschen bitter. Und was ich mich natürlich ein bisschen gefragt habe, ob die sich nicht noch viel, viel mehr ärgern werden, wenn sie dann diese Vorrundengruppen sehen mit so wahnsinnig vielen Mannschaften, wo du nicht unbedingt sagen würdest, dass du die bei einer WM erwartet hättest. Es haben sich ja noch ein paar andere Teams qualifiziert. Die Türkei ist beispielsweise dabei und Schweden ist dabei und die Demokratische Republik Kongo. Und dann denkt man, hey, Kongo, hatte man das schon jemals bei der WM? Und dann haben wir nachgeguckt. 1974, Zaire, unter anderem Namen waren sie schon mal dabei und waren, möchte ich mal sagen, jetzt auch nicht die erfolgreichste Truppe beim 74er-Tournament. Ne?
War das nicht eine ganz traurige Geschichte am Ende, weil die Spieler ganz viele Repressalien dann zu erleiden hatten, weil der Staatspräsident hat eigentlich erwartet, dass sie Weltmeister werden. Und dann haben sie unter anderem 9:0 gegen Jugoslawien verloren, 3:0 gegen Brasilien noch und waren dann eben ganz schnell wieder raus. Ich glaube, die hatten ganz viel zu erleiden dann später nach ihrer Rückkehr.
Ja, man darf nicht vergessen, dass Zaire und jetzt Kongo natürlich ein Land ist, das sehr unter der Kolonialherrschaft der Belgier gelitten hat. Hieß ja, glaube ich, Belgisch-Kongo früher mal und dann diverse Umbenennungen noch. Dann gab es, glaube ich, Mobutu hieß der, glaube ich, der Diktator, der dann auch ein schreckliches Regiment geführt hat. Gibt ja auch dieses berühmte Bild von diesem Sternfotografen, dem belgischen Kronfolger, der, glaube ich, durch Leopold Will fährt, dann den Degen entreißt. Das hat ein Sternfotograf fotografiert und das wurde dann so, glaube ich, das große Synonym, habe ich mal eine Ausstellung gesehen, für die Befreiung der Einwohner Kongos von der belgischen Kolonialherrschaft. Also ein bewegtes Land und große Feiern dort. Und die Türken, natürlich auch wieder alles abgerissen. Also wenn Türken feiern, auch in deutschen Städten, da bleibt ja kein Stein auf dem anderen. Ich kann mich erinnern, als irgendwann mal, ob es Beşiktaş war oder Galatasaray, irgendjemand hat mal einen UEFA Cup gewonnen. Da bin ich durch Kreuzberg gefahren und da wurden brennende Matratzen aus dem Fenster geschmissen. So feiern die Türken. Das muss man sagen, ist nochmal eine ganz eigene Spielart. Jetzt ist quasi das Tableau komplett. Der Irak ist auch dabei.
Ja.
Die wohl ganz große Schwierigkeiten hatten zu diesem entscheidenden Spiel. Die mussten, glaube ich, nach Monterrey und haben dort gegen Bolivien gewonnen. In dem WM-Stadion in Mexiko und Monterrey haben die gegen Bolivien das Ticket gelöst und mussten wegen des Iran-Krieges dann einen riesen Umweg, glaube ich, fliegen, um überhaupt da zum Spielort zu kommen. Also, sehr bewegte Spiele gestern.
Aber es ist jetzt kein originelles Thema, aber wir müssen doch mal über die Probleme reden, die diese WM jetzt mit sich bringen wird. Ich meine, du wirst ja hinfahren, wie wir wissen. Es gibt jetzt manche Mannschaften, die qualifiziert sind, deren Anhänger gar nicht einreisen dürfen, aufgrund der bekannten Bestimmungen von Donald Trump. Gibt es nicht Einwohner mancher Nationalitäten, die müssen $15.000 zahlen oder Euro oder so, um überhaupt einreisen zu dürfen? Irgendwie sowas in der Richtung. Ganz, ganz merkwürdige Regelungen gibt es. Bei Iran kannst du sicher sein, dass sie wahrscheinlich gar nicht teilnehmen werden. Irak ist jetzt auch nicht ganz unbelastet, was die USA angeht. Dann gibt es das Problem in Mexiko, Riesenkriminalität im Moment und Unruhen. Auch da wirst du nicht ganz sicher hinfahren können. Also es gab, glaube ich, noch nie so viele Fragezeichen vor einem Turnier wie diesmal.
Ja, da gibt es als allererstes natürlich Haiti, dessen Fans einfach nicht einreisen dürfen, weil sie von Trump mit einem Einreisebann belegt worden sind. Ansonsten weiß man wirklich nicht, wie man mal durchs Tableau gehen soll und dann hat wahrscheinlich die Hälfte der Mannschaften, die aus Ländern kommt, die Trump demnächst überfallen wird oder schon überfallen hat. Der Iran soll jetzt, hat Infantino nochmal gesagt, mitspielen, aber wie das funktionieren soll, ist mir auch nicht so ganz klar. Trump hat da ja gesagt, da könne er für die Sicherheit nicht garantieren, was ich ja auch als Staatschef absolut unmöglich finde. Das wird eine sehr, sehr merkwürdige WM, glaube ich auch.
Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, um nichts Falsches gesagt zu haben. Tunesien zum Beispiel gehört zu den Nationen, da müssen Einreisende $15.000 Kaution hinterlegen, wenn sie ins Land einreisen wollen. Also das wird auch noch schwierig umzusetzen sein. Also was wir da noch alles erleben werden, wir haben ja noch ein paar Monate Zeit, das können wir jetzt noch gar nicht abschätzen. Wir werden ja, wie wir Donald Trump kennen, wahrscheinlich noch ein paar neue Bestimmungen bekommen und ein paar, die sofort nach einem Tag wieder gekippt werden, weil er gemerkt hat, klappt doch nicht so gut. Also das wird bis zur WM noch lustig.
Aber das Schöne ist, die gute Nachricht für uns Deutsche, kein April-Scherz, wir sind dabei, aber wir haben nicht den Eindruck gemacht in den letzten Tagen, als ob sich alle freuen würden auf dieses Turnier, weil es riesige Streitigkeiten gibt. Und diese Streitigkeiten tragen vor allem einen Namen und da ist Dennis Undorf, Stürmer beim VfB. Momentan der große Streitapfel. Man muss ja sagen, man ist in der komfortablen Lage, ein paar sehr talentierte Stürmer zu haben. Nick Woltemade haben wir bereits gelobt, Kai Havertz haben wir bereits gelobt und jetzt ist auch noch Dennis Undorf da, aber man hat das Gefühl, der Bundestrainer freut sich nicht darüber. Was ist da los?
Es ist eine ganz komische Dramaturgie, finde ich. Vor allem, weil ja alle gedacht haben, als er ihn im ersten Länderspiel nicht aufgestellt. Also erstens haben wir in den letzten Wochen haben wir alle Angst gehabt, dass er überhaupt gar nicht mitfährt. Das scheint ja mittlerweile gebannt zu sein. Also ich glaube, dass er ein Teil des WM-Kaders ist, ist ziemlich sicher. Wenn er sich nicht noch verletzt, dann hat er bei dem ersten Spiel gegen die Schweiz nicht gespielt von Anfang an. Und haben alle gedacht, ja, aber das zweite Spiel ist ja in Stuttgart. Da wird der Bundestrainer sich ja nicht trauen, den dann auch noch auf die Bank zu setzen. Hat er dann aber doch. Und dann schießt Undorf das Siegtor. Das hören wir uns kurz mal an.
Wenn man versucht, da durchzustecken. Jetzt ist Undorf da! Dennis Undorf! Und zwar, wenn keiner mehr damit rechnet. Dann lauert er.
So, dann haben alle gedacht, jetzt macht er das. Jetzt kommt er und macht das Siegtor. Jetzt wird er vom Bundestrainer bestimmt geadelt und gelobt und gelobpreist. Und jetzt wird bestimmt gesagt, ah, es war ein Fehler, dass ich ihn draußen gelassen habe. Aber mitnichten. Er hat ganz andere Dinge gesagt.
Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er den so reinmacht. Das war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten, auch im Hinblick auf Sommer bei 42 Grad, für ihn anstrengend sein kann. Den macht er dann auch, weil er einfach frisch war. Und ich glaube zu wissen, dass wir auch im Sommer auf jeden Fall Joker brauchen, die in der Lage sind, Spiele zu entscheiden. Wir werden es nicht immer in den ersten 6 Minuten hinkriegen. Das setzt sich ja mit seinen Aussagen selber unter Druck, von dem ist es okay für mich. Sobald er anfängt, weniger Tore zu schießen, ist es einfach nur selber Druck aufbauen. Und wenn er damit gut klarkommt, kann er das gerne machen. Ich glaube, jeder Spieler sollte den Drang haben, eine bessere Rolle zu spielen. Ich glaube, das ist gut so. Den Ehrgeiz muss er dann auch auf dem Feld umsetzen in Leistung. Ich fand seine Leistung bis zum Tor nicht gut. Hat, glaube ich, einmal einen Ball berührt.
Ich habe das ja gehört und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, wie missgünstig Julian Nagelsmann über seinen treffsichersten Stürmer redet. Also richtig beleidigt, genervt und dann sagt er auch noch, ja, jetzt sind diese Undav-Festwochen auch vorbei, 7 Tage, Dennis Undav, das große Thema. Der ist richtig beleidigt. Kannst du das nachvollziehen? Einfach, weil er seine Pläne durchkreuzt, weil er nicht brav ist und einfach sagt, ich bin so zufrieden, wenn ich 6 Minuten spiele?
Ja, ich glaube, wir müssen das zweigeteilt sehen. Wir müssen gleich mal über die sportliche Seite reden und zum einen aber jetzt erstmal über Nagelsmann reden, über den wir letzte Woche schon gesagt haben, wir sind manchmal ein bisschen erstaunt, wie wenig diplomatisch er sich äußert. Also wie wenig auch Geschick er hat bei seinen Formulierungen, wo er manchmal ja ganz, ganz viel abfedern könnte, indem er sich einfach etwas defensiver äußert und etwas vorsichtiger. Und genau darauf hat er anscheinend überhaupt keinen Bock, was ja eigentlich auch eine ganz gute Eigenschaft ist. Aber trotz allem kommt es alles so überraschend. Es kommt so überraschend, dass er sich taktisch so unklug äußert im Falle Undav. Vor allem deswegen, weil ich finde, er könnte den Leuten auch erklären und sagen, der schießt zwar viele Tore, aber das ist nicht der Spielertyp, den ich da vorne sehe, weil, also er könnte das ja vermitteln, aber stattdessen kommen ja immer so Breitseiten gegen Undav, wo man immer denkt, aber jetzt wird er doch was Nettes sagen, aber jetzt, diesmal wird er doch wirklich ein bisschen was Nettes sagen und da kommt nie was Nettes. Wirkt unnötig, als zündelt er da ein bisschen rum in einem Zeitraum kurz vor der WM, wo man denkt, lass doch einfach jetzt abwarten und er muss doch jetzt auch nicht sagen, dass Undav für die Startelf keine Rolle spielt. Das kann sich doch dann während der WM zeigen, würde doch völlig ausreichen. Aber er gießt da wirklich sehr viel Öl ins Feuer gerade.
Ja, und es ist völlig unnötig. Also er weiß ja auch noch nicht, was bis zur WM passiert. Was ist denn eigentlich, wenn Woltemade sich verletzt, Kai Havertz sich noch verletzt und dann muss Undav von Beginn an spielen und dann fragt man sich, ja, das geht ja gar nicht. Julian Nagelsmann hat gesagt, er hat gar keine Power für 90 Minuten. Was ja auch, muss man sagen, sportlich totaler Quatsch ist, weil Dennis Undav die allermeisten seiner Tore durchaus im letzten Drittel dieses Spiels, des jeweiligen Spiels gemacht hat. Also der ist ja gar niemand, der dann ab 80. Minute da schnaufend mit den Händen in den Hüften rumsteht und sagt, oh, ich kann nicht mehr, wechsel mich mal aus, Trainer. Ich glaube, wofür ein bisschen abgestraft wird, ist diese mangelnde Demut. Das ist ja so ein bisschen das Rollenmodell eigentlich seit 2006, seit dieser Klinsmann-Sommermärchen-WM, dass Nationalspieler einfach immer nur demütig da hocken müssen und sagen müssen, Trainer, ich bin so dankbar, wenn ich spiele, ansonsten ordne ich mich natürlich dem Mannschaftsgeist unter. Und das ist Dennis Undav natürlich nicht. Ne? Der steht hinterher rotzfrech am Mikrofon und sagt, ja, also ich sehe mich jetzt schon und ich bin doch super und ich schieße weiter Tore und ich bin heiß und so. Und ich glaube, das passt ihm einfach nicht. Das passt ihm einfach absolut nicht.
Kannst du dir vorstellen, könnte es sein, also erstens möchte ich nochmal bei der Gelegenheit erwähnen, dass Dennis Undav ja in Weihe gespielt hat, meinem Heimatort, beim SC Weihe. Und er kommt ja hier aus der Gegend von Bremen und ist bei Werder ja aussortiert worden im Nachwuchs, weil er immer übergewichtig war. Weil er immer zu pummelig war. Und er hat zwar immer Tore gemacht wie sonst was, aber er ist dann irgendwie, hat man dann gesagt, also ja, aber wir können den jetzt nicht ins Leistungszentrum stecken und bis an die Profiabteilung fördern, wenn der es nicht hinbekommt, sich ein bisschen zu disziplinieren und ein bisschen abzunehmen und ein bisschen sportlicher zu leben. Er hat irgendwann mal einen Sportstudio-Auftritt gehabt, wo es die Hälfte des Gesprächs gefühlt um Döner ging, weil er das so gerne isst. Und wo am liebsten und wie viel und welcher Art. Und kannst du dir vorstellen, dass Nagelsmann einfach so ein bisschen persönlich beleidigt ist, dass da ein Spieler ist, der ja auch relativ stämmig wirkt, auch wenn er leistungsstark ist und seine Tore macht, aber dass der einfach damit nicht umgehen kann, dass er da einen hat, der sagt, ich scheiß drauf, ich esse gern Döner, mach trotzdem meine Tore.
Ja, ich glaube, dass alles das, was Dennis Undav ausmacht, dieses leicht straßenköterige, also dieses schlitzohrige, diese Selbstbewusstsein zu sagen, ey, ich möchte unbedingt spielen und ich bin ein geiler Typ und ich schieße doch Tore, was willst du denn noch mehr, Trainer? Ich glaube, das passt alles überhaupt nicht in das Rollenverständnis von Julian Nagelsmann, der natürlich auch seine klaren Vorstellungen hat, die ich allerdings inzwischen auch ein bisschen unflexibel finde. Und man muss einfach mal feststellen, es hat jetzt viele Gelegenheiten gegeben von Julian Nagelsmann, so ein bisschen Vorfreude auf die WM, Teamgeist und so weiter zu stärken. Und ich habe das Gefühl, dass alles das, was er bisher macht, gerade sehr, sehr spaltend gewirkt hat. Also dieses große Interview, das er gegeben hat im Kicker, wo er eigentlich über die Hälfte der Leute, die er nicht nominiert hat, hergezogen hat. Jetzt diese sehr, sehr starre Vorstellung davon, wer denn bitteschön im Sturm zu spielen hat. Also alles echt ein bisschen schwierig und ich hoffe, dass er mal so ein bisschen die Kurve kriegt und merkt, dass er mit seinen Worten oder mit seinen ganzen Ausführungen mitunter auch großen Schaden anrichtet.
Ist aber schon lustig. Ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, mal Dennis Undav Döner gegoogelt. Da kommen erstens das Kebabhaus am Feuersee, der Dönerladen, dem die Profis vertrauen. Dennis Undav war der Erste, der den Döner probierte. Dann der beste Döner Deutschlands, Demirovic und Undav testen. Nächstes Video, Dennis Undav isst Döner vorm Spiel. Nächstes Video, Döner und Ayran, legendäres Interview von Undav. Nächstes Video, so oft isst Dennis Undav Döner. Es ist wirklich ein Thema, was mit ihm eng verknüpft ist. Und nun gibt es wirklich die beiden Meinungen. Die einen, die sagen, ey, aber das ist der treffsicherste deutsche Stürmer mit weitem Abstand. Der macht gefühlt im Moment immer Tore, wenn er spielt. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, aber wie gesagt, der Bundestrainer hat doch das Recht zu sagen, ich will ein bestimmtes System spielen, dafür brauche ich bestimmte Spielertypen, da lasse ich mir auch nicht reinreden. Interessant ist, wie einhellig die Kritik jetzt aufbrandet an dem Bundestrainer. Da kommen dann wieder so Worte wie beratungsresistent und es ist peinlich, wie er sich verhält. Wir haben mal einen kleinen akustischen Bilderbogen, wie sich Unverständnis zum Thema Dennis Undav gerade aktuell in den Medien anhört.
Der aktuell formstärkste deutsche Stürmer ist ganz klar Dennis Undav.
Das verstehe ich jetzt nicht, dass Undav nicht spielt.
Vielleicht seht ihr das anders, aber für mich ist das schwer zu verstehen.
Das tut mir jetzt leid, das verstehe ich jetzt nicht.
Wer behauptet, Leistungen seien entscheidend, kann den aktuell besten deutschen Stürmer nicht dauerhaft auf die Bank setzen.
Ich verstehe 0,0, warum Undav beispielsweise nicht gesetzt.
Der formstärkste deutsche Stürmer.
Das lasse ich einfach mal so stehen.
Das verstehe ich persönlich nicht.
Der Bundestrainer sieht den VfB-Knipser maximal als Joker. Was ich nicht verstehe.
Du lässt ihn trotzdem nicht von Anfang an spielen. Woran das liegt, weiß ich nicht.
Das wirkt weniger wie ein durchdachter Plan. Und genau das macht die Situation zunehmend peinlich.
Ich verstehe es vom Bundestrainer nicht in dem Fall.
Ja. Also peinlich, peinlich, beratungsresistent, keiner versteht es. Und da geht es uns, glaube ich, beiden gleich. Wir verstehen auch nicht, warum Nagelsmann sich so äußert. Aber ich finde, einräumen, dass man einen anderen Spielertyp da vorne haben muss, das muss der Bundestrainer dürfen.
Ja, das finde ich auch gar nicht so verkehrt. Wir haben ja unter anderem auch in unserer Leser- und Hörerschaft sehr, sehr gespaltene Meinungen. Also manche denken auch, Julian Nagelsmann ist der Trainer und der soll einfach eine Ansage machen. Andere finden es nicht nachzuvollziehen und sehen dann schon fast irgendwie so den Spaß an der WM komplett geraubt. Den würde ich mir jetzt davon nicht unbedingt nehmen lassen. Da gibt es, glaube ich, andere Faktoren. Klar ist auch, dass Julian Nagelsmann das machen kann, aber man muss eben mal sagen, zum Jobprofil des Bundestrainers gehört, sowas auch ordentlich zu erklären und dann nicht pampig wie ein kleiner Schuljunge angelaufen zu verkünden, irgendwie, nö, der taugt nichts und wenn der mal richtig von Beginn an gespielt hat, der hätte gar nichts gebracht und hat schlecht gespielt und so weiter. Wie angepisst und genervt er war, das darfst du dir als Bundestrainer einfach nicht erlauben. Ja. Die Frage ist jetzt, lieber Arndt, wenn man jetzt mal so ein bisschen schaut, auf Woltemader, der eine große Formkrise hat, der es in Newcastle gerade nicht leicht hat und wir haben Kai Havertz, der ja immerhin gerade beim aktuellen Tabellenführer und beinahe fast bald Meister Arsenal kickt, der nun auch jemand ist, der immer in der Kritik steht, die Körpersprache ist falsch, der fällt zu schnell, der ist einer, der nicht in die Mannschaft passt, die deutschen Tugenden, die Hans-Peter Briegel Tugenden, die funktionieren nicht. Aber ich glaube, auf der Insel sieht man das anders.
Ja, das Schwierige bei ihm ist ja, er ist ja nicht so klar zuzuordnen, weil er nicht so ein Stürmertyp ist, der in irgendeine Schablone passt. Er hat aber immer eigentlich bei den Vereinen, wo er bislang gespielt hat, war er eine ganz, ganz wichtige Figur vorne drin. Und deswegen habe ich mal einen gefragt, der sich auskennt mit Arsenal, weil wir ja nicht alle Arsenal-Spiele sehen und er deswegen auch so ein bisschen unterm Radar ist. Also in der Bundesliga würden wir mehr von ihm mitbekommen. Ich habe Philipp Auclair mal gefragt, ein sehr geschätzter Kollege von uns, der lebenslanger Arsenal-Fan übrigens auch ist und Arsenal Spezialist auf der Insel und Reporter für France Football, auch ein sehr geschätztes Magazin, auch glaube ich ein Partnermagazin von 11 Freunde, oder?
Na so halb, ja.
So halb. Na jedenfalls, ich habe Philipp Auclair mal gefragt, wie denn die Rolle von Havertz in England gesehen wird, wie sein Standing ist bei Arsenal und wie der Wert für die Mannschaft ist. Und er hat da was sehr Interessantes gesagt.
I think that one of the best ways that you can judge of a player's stature within a club is as is the case for Havertz, the fans don't refer to him by his family name anymore, they just simply say Kai.
Eines der aussagefähigsten Anzeichen für den Status eines Spielers in einem Verein ist, wenn die Fans über ihn, wie es bei Arsenal mit Havertz ist, nicht mit dem Nachnamen reden, sondern einfach nur als Kai. Als er so lange verletzt war, haben die Arsenal-Fans das sehr bedauert und immer gesagt, mit Kai würde es besser laufen, mit Kai hätten wir heute gewonnen. Seine Rückkehr hat Arsenal und Mikel Arteta einen wichtigen Schub für den Rest der Saison gegeben und das sagt sehr viel aus über den Einfluss, den er auf diese Mannschaft hat. Es war nicht alles leicht für ihn, weil es immer die Diskussion um seine beste Position gab, ein Thema, das ihr in Deutschland ja auch sehr gut kennt. Ist er nun hängende Spitze oder Stürmer oder Attacking Midfielder? Das spielt aber gar keine Rolle, weil er all diese Positionen bei Arsenal gut ausgefüllt hat. Ja, er hatte nicht den allerleichtesten Start in England, aber er ist jetzt angekommen und er ist nun ein super stabiler Spieler, auf den die Fans und der Manager bauen und der einer der Schlüsselspieler sein kann, auf dem Weg zum ersten Titel für Arsenal seit 2004. Und das ist doch nicht so schlecht.
For the conquest of that first title since 2004. I think that's not too bad, is it?
Ich muss ja sagen, dass ich gar nicht mehr zuhören könnte, was Philipp Auclair da sagt, weil diese samtige Voice-Over-Stimme von Arndt so gar nicht zu seinem sonst sehr moraltheologischen, fast hasspredigenden Wesen passt. Also, sehr schön gemacht. Und natürlich hat er recht, der Blick bei Arsenal ist komplett anders auf Kai Havertz, als oft es von der kritischen deutschen Öffentlichkeit kommt. Ich glaube, die Frage ist immer so ein bisschen, was eigentlich von deutschen Nationalspielern so erwartet wird. Es gab ja jetzt auch eine große Antipathiewelle gegenüber Antonio Rüdiger. Sehr, sehr viele Leute haben gesagt, den Bummel da eigentlich nicht mehr sehen in der Nationalmannschaft. Mario Basler hat ja gleich alle seine nicht vorhandenen Insignien und Intelligenztests zurückgegeben und gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Aber ich glaube, dass er einfach jemand ist, der sich wirklich jeden Tag oder jede Woche in dieser Liga beweist. Insofern ist er für mich komplett gesetzt, wie Florian Wirtz und manche andere auch.
Das sind mehrere Sachen interessant. Also bei Florian Wirtz sehen wir ja gewisse Parallelen zu Kai Havertz. Also als deutscher Spieler in England hast du es wirklich schwer, weil du erstmal mit Spott übergossen wirst, egal was du machst. Das hat bei Nick Woltemade wiederum anders funktioniert. Der hat sehr schnell einfach seine Tore gemacht und hatte deswegen eine sehr starke Anfangsphase und war in Newcastle ja ganz schnell Publikumsliebling. Aber es gibt so ein paar Sachen, die immer wiederkehren. Also wir erleben die Diskussion um das Sturmzentrum, die haben wir in der Vergangenheit auch gehabt. Da gab es Stefan Kießling mal als auch bester Bundesliga-Stürmer, der auch keine Chance hatte bei damals Jogi Löw, wo es die gleiche Debatte gab, die gleichen Diskussionen, das gleiche Unverständnis. Du hast dann im Vorgespräch auch noch gesagt, Martin Max hatte das auch, ne, auch als Bundesliga-Torschützenkönig, der dann mit 33 Jahren 8 Minuten Nationalelf gespielt hat und das war alles. Und es gibt noch sowas, wo ich gerade drauf kam, weil du Antonio Rüdiger erwähnt hast. Es gibt auch immer den deutschen Spieler, der von den eigenen Fans ausgepfiffen wird, wie Leroy Sané jetzt gerade. Gibt es bei jedem Turnier gefühlt einen Spieler, der in Ungnade gefallen ist und man weiß nicht so ganz genau, warum überhaupt.
Ja, Mesut Özil war es ja 2018 auch. Da haben alle an ihm festgemacht, dass wir ausgeschieden sind, obwohl die ganze Mannschaft miserabel gekickt hat. Aber er war es natürlich, der an allem schuld war. Natürlich gibt es das auch einfach manchmal, dass so Spieler dabei sind, die da eigentlich nicht hingehören, die dann einen großen Moment haben. Ich meine zum Beispiel über David Odonkor würde ja niemand auch noch ein Wort verlieren oder der wäre komplett in Vergessenheit geraten. Ein bisschen wie Günther Herrmann oder Erik Durm bei der WM 2014.
Paul Steiner.
Ja, der wirklich keine Sekunde gespielt hat, aber bei David Odonkor war, weil er einmal wie die schnellste Maus von Mexiko gegen Polen da auf der rechten Flanke entlang gesaust ist, verehren ihn heute noch alle. Das ist der Größte beim Sommermärchen gewesen. Der konnte nicht mit dem Ball umgehen. Der war irgendwie einer, der einfach nur so reingeschossen wurde in diese Mondlaufbahn. Ja, das ist dann aber auch eben Glück. Das ist dann Glück. Und es gab ja, und das hast du, glaube ich, auch vorbereitet bei der WM 66, ja, einen ähnlichen Moment. Du hast einen Spieler, der gar nichts bringt, der lausige Leistung bringt, aber diesen einen lichten Moment hat und das ist?
Es ist Lothar Emmerich. Gar nichts bringt ist jetzt gemein, weil er war in den 60er Jahren wirklich mehrmals Torschützenkönig der Bundesliga, also auch so eine Geschichte. War totaler
Publikums- aber in der Nationalmannschaft.
Ja, nein, er war kein Nationalmannschaftsspieler, so wie Günther Netzer ja von sich übrigens auch sagt, er war kein Nationalmannschaftsspieler im Gegensatz zu Wolfgang Overath. Wir sind jetzt bei den ganz alten Namen angekommen, aber Lothar Emmerich, ein absoluter Volksheld in Dortmund, Gott hab ihn selig, hatte eine ganz tolle Bundesliga-Karriere, aber eben auch wirklich nur kurz und er hat tatsächlich nur 5 Länderspiele gemacht am Ende als einer der treffsichersten Stürmer in Deutschland über Jahre. Bei der WM 66 wurde er von der Bild-Zeitung ins Team geschrieben sozusagen. Jetzt muss Emmerich ran. Und dann ist er rangekommen. Im dritten Vorrundenspiel Deutschlands gegen Spanien hat er einen unsterblichen Moment gehabt durch ein Jahrhunderttor. Das klang damals so.
Gut gemacht. Emmerich.
Da hat er aus einem Winkel aufs Tor geschossen, wo man normalerweise, wenn überhaupt, dann gerade mal eben noch flanken kann. Also von der Torauslinie den Ball oben ins lange Eck gejagt. Das war aber sein einziger richtig guter Moment während der WM. Also er hat ein schwaches Finale gespielt, er hat keine gute WM gespielt. Und wie gesagt, nach 5 Länderspielen war bei ihm Schluss, weil er auch einer der Spieler war, von dem der Bundestrainer damals, Helmut Schön, einfach nicht überzeugt war.
Ja, und man merkt ja auch richtig bei diesem Kommentar, dass der Kommentator sich gerade, weil es so eine aussichtslose Position war, erstmal, glaube ich, zurückgelehnt hatte, jetzt kann gerade nichts passieren. Und dann musste er aus dem Sattel gehen und brüllen Tor. Da wurde einigermaßen überrascht. Bei Martin Max war es ja auch so, kein Nationalmannschaftsspieler, hatte, glaube ich, ein einziges Länderspiel hinterher. Und ich weiß noch, dass wir den zum allerersten Interview, das wir jemals geführt haben, für 11 Freunde, fuhren wir nach Rostock, wo er damals kickte und wollten Martin Max treffen. Und Martin Max war die Antithese zu Dennis Undav. Martin Max war der bescheidenste Mensch, den man sich vorstellen kann. Einer, der überhaupt nichts gefordert hat. Wir fragten ihn, müssen Sie jetzt nicht als Torschützenkönig der Bundesliga bei der WM dabei sein? Ach, ich weiß nicht, sagte er. Und das war tatsächlich genau die Blaupause des Gegenübers von Dennis Undav, der natürlich hier, kleiner Scheiße, aber dreist, irgendwie dasteht und sagt, ja, dann nominier mich doch mal, bring mich doch mal von Beginn an, ich bin der Geilste. Irgendwie finde ich das fast sogar noch ein bisschen erfrischender, wenn einer einfach sagt, ich bin so gut drauf. Das war ja auch lustig. Und dann können wir den Nagelsmann-Part auch abschließen, wie dann Nagelsmann auch sagte, und ich freue mich schon drauf, wenn der weniger Tore schießt. Ich meine, was ist denn das für ein Wunsch vom Bundestrainer, dass er sagt, ich freue mich drauf, wenn der weniger Tore schießt. Dann wollen wir mal sehen, ob er noch so eine große Klappe hat. Also diese Genervtheit ist schon erstaunlich.
Ich habe übrigens noch die Kritik an Lothar Emmerich aus dem WM-Finale 66 mal eben aufgerufen im Kicker, wo damals nach der Leistung im Finale geschrieben wurde, Emmerich lebt von dem Mythos, in der abgelaufenen Bundesliga-Saison und im Europapokal mitreißende Tore geschossen zu haben. Im Endspiel aber ergab sich für ihn kaum eine Gelegenheit zum Torschuss. Seine technischen Mängel, sein mangelnder Überblick ließen ihn nie die Situation erreichen, aus der heraus er hätte schießen können. Er kämpfte wie ein Löwe, steckte nie auf, weil er aber so viele Bälle verlor und so oft die erste Station für englische Gegenangriffe war, zwang er seine Mitspieler zu zusätzlicher Arbeit. Der schwächste Punkt in der deutschen Elf.
Oh,
das war sein letztes Länderspiel.
Oh Mann, da greift man aber, glaube ich, zu der Zeit auch gleich mal zur Wehrmachtspistole, um sich selbst zu richten. Das ist ja eine schreckliche Kritik. Das ist ja furchtbar, furchtbar, furchtbar.
Ja, macht man auch nicht.
Übrigens, wir müssen noch mal abschließend, was die Nationalmannschaft angeht, über das Phänomen des neuen Deutschland-Ausweich-Auswärts-Sonst-was-Trikots sprechen. Das ist nämlich blau und nicht mehr pink wie bei der letzten EM, aber es ist auch nicht weiß, es ist nicht rot, es ist nicht grün, also wie die bisherigen Ausweichfarben der deutschen Nationalmannschaft waren. Aber es scheint trotzdem einen Nerv getroffen zu haben. Und mir ist dabei aufgefallen, wie sehr sich die Trikots inzwischen so vom Grundgedanken der Identifikation mit dem Team entfernt haben. Also früher, ich kann mich noch bei der WM 2006 erinnern, war ja das komplette Berliner Olympiastadion gegen Argentinien einfach weiß, weil alle dieses weiße Trikot der Nationalmannschaft anhatten. Das gibt's heute nicht mehr. Ne? Heute tragen die Leute pink, heute tragen die Leute blau. Diese Trikots haben einfach gar nichts damit zu tun, sondern sind dann oft an den Stadtwappen angelehnt oder an irgendeiner Farbe, die man 1922 mal auf einer Reise nach Australien getragen hat oder so.
Ich finde aber auch, es ist auch optisch viel verloren gegangen. Wenn du dir Bilder von zurückliegenden WMs anguckst, da waren die Trikots ikonischer. Und jetzt hast du das Gefühl, eine der beiden Mannschaften trägt einfach immer irgendein Trikot, gefühlt. Also du hast nicht mehr diese Spiele mit dem Oranje-Trikot, mit dem Argentinien-Trikot, mit diesem berühmten Uruguay-Blau, was ich übrigens liebe, dieses Hellblau, mit Deutschland in Schwarz-Weiß und so weiter. Du hast immer irgendeine Mannschaft, die irgendein Lila trägt oder irgendein komisches Blau, was mit der Mannschaft sonst nichts zu tun hat. Der Kollege Jörg Dahlmann hat übrigens bei Insta gepostet, er findet es total schade, dass wir nicht diese Fanblocks haben wie die Niederlande, wo immer das ganze Stadion orange ist. Du hast Deutschland eben erwähnt. Das Problem ist aber, auch wenn es dieses blaue Trikot nicht gäbe, das im Übrigen ist das Auswärtstrikot der Niederlande auch blau, dann würden die trotzdem ja nicht alle schwarz-weiß tragen, sondern dann so ein schwarz-weißer Fanblock wäre ja so auch nicht das optische abendländische Endergebnis. Also es ist so, dass du in Deutschland einfach diese Tradition mit dieser einen Farbe nicht hast. Da haben halt viele Leute Schwarz-Rot-Gold an oder Fähnchen in Schwarz-Rot-Gold. Das hat wiederum nichts mit unserem Nationaltrikot zu tun. Also der Fall liegt einfach etwas komplizierter.
Liegt ein bisschen komplizierter. Gleichzeitig muss man aber vielleicht einfach auch mal konzentrieren. Es ist einfach so, diese Trikots haben nicht mehr die Funktion wie früher, wo du einfach nur zeigen wolltest, ich gehöre zu dieser Mannschaft oder ich bin Fan dieser Mannschaft. Inzwischen hat es einen starken modischen Aspekt. Das hast du ja auch sehr, sehr häufig jetzt inzwischen bei Vereinsmannschaften, wo irgendwelche Trikots auf den Markt geworfen werden, die natürlich gar nichts mehr bis auf das Wappen mit dieser Mannschaft zu tun haben. Ist auch nicht schlimm. Und man möchte ja auch immer nicht so unmodern wirken. Also ich war vor einem Jahr, war ich mal in so einer Sendung vom Bayerischen Rundfunk. Da ging es auch um die Farbe der Trikots und darüber, wie modisch Trikot sein konnte. Und ich habe mich ein bisschen auf die Fährte führen lassen, dort da so den Traditionalisten zu geben, so den Typen, der dann die ganze Zeit nur sagt, ja, ich wünsche mir schon, dass wir nur die alten Baumwolltrikots haben. Und mir gegenüber wurden dann so junge Leute geschnitten und ich sah aus wie so ein alter Opa, der einfach nicht loslassen kann und einfach nur die ganz alten Farben wieder haben will. Ist ein bisschen schade trotz allem, gerade bei den Deutschen, dass ich ja zumindest diese knallweiße Farbe mit diesen schwarzen Bündchen nicht mehr habe. Aber das sage ich als Traditionalist. So, liebe Freunde, wir müssen mal kurz rübergehen zur Bundesliga, denn wo wir gerade bei Dennis Undaff und Döner waren,
ah, ja.
Lieber Arndt, ich habe die Bilder von Bonifatsche gesehen. Er ist zurück im Training und ich möchte mal sagen, er bietet sich an. Er bietet sich an, vielleicht will er auch mal von der Bank kommen wie Dennis Undaff.
Ja, erst wie kam es der Kiste plötzlich wieder da gewesen. Erst hieß es, er kommt und macht hier seine Reha weiter. Dann hieß es, naja, er kann schon individuell trainieren und jetzt ist er schon im Mannschaftstraining gesichtet worden. Das ist eine wirklich relativ unglaubliche Geschichte, weil niemand gedacht hat, dass der jemals wieder hier zu sehen sein wird, jedenfalls nicht im Werder-Trikot. Und vielleicht hat ihm aber irgendjemand wirklich auch klar gemacht, Junge, du musst irgendwie deine Karriere nochmal in Schwung bringen, weil das sieht im Moment ganz schlecht aus. Er tendiert natürlich zu einer gewissen Stämmigkeit immer noch. Also ich bin gespannt, ob er sich wieder in Form bekommt, aber dass der jetzt plötzlich wieder da ist, das ist eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte und natürlich aber auch toll. Also wenn der nochmal in Form kommt, vielleicht macht er jetzt tatsächlich noch die 3, 4, 5 guten Spiele, die man sich von ihm erhofft hat. Das wäre erstaunlich. Ich habe aber noch ein anderes Thema im Zusammenhang damit. Und zwar hat sich ja dummerweise Keke Topp, unser Nachwuchsstürmer, das Kreuzband gerissen. Jemand, der wirklich keine gute Saison gespielt hat und sehr umstritten war, zuletzt auch nicht mehr gespielt hat. Aber daran habe ich nochmal gesehen, wie unterschiedlich Menschen in sozialen Medien funktionieren. Und zwar gibt es da zwei Extreme. Als das gemeldet wurde, dass er sich das Kreuzband gerissen hat, da haben viele Leute natürlich ihr Mitgefühl bekundet. Weil es ist echt ein junger Spieler, der hat echt eine ganz schwere Phase seiner Karriere. Nun weißt du, jetzt ein Kreuzbandriss. Das heißt, Saisonende, Vorbereitung wird nicht stattfinden, Verein wechseln kann er aber auch nicht, wenn das mal zur Diskussion stehen würde. Also da ist einfach jetzt ein Jahr seiner Karriere im Prinzip flöten gegangen mit einer Aktion im Training, die einfach auch nur unglücklich war. Es gibt, wie gesagt, viel Mitgefühl, viel Empathie, aber es gibt auch Leute, die gesagt haben, naja, der sowieso ist gebracht, ist doch egal für Werder. Da habe ich die Hasskappe auf. Wenn du wirklich die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden zwischen einerseits entweder Empathie oder Maul halten von mir aus auch, oder aber ich mache einen dummen Witz. Die Leute, die in so einer Situation einen dummen Witz machen, das kann ich nicht nachvollziehen. Also jedenfalls nicht als Werder-Fan in dem Fall.
Aber man muss auch wirklich sehen, das ist eine Funktion teilweise von sozialen Medien, dass einfach die Leute ihre schlechte Laune und ihre schlechten Gedanken einfach mal rausprusten und auch denken, dass sie dort gar niemanden treffen oder dass das gar keinen Empfänger hat. Und die denken nicht drüber nach, dass das möglicherweise auch jemand liest. War ja bei Boniface oder Boniface, war es ja genauso. Da gab es dann die sogenannten erschreckenden Bilder, weil er so eine kleine Wanne vor sich her trug und nicht so wahnsinnig fit wirkte. Hätte ich natürlich sehr charmant gefunden, wenn er einfach wie so ein Drogenschmuggler in Caracas sich so einen Fake-Babybauch umgebunden hätte und den dann abgenommen hätte. So oder so muss er mal gucken, dass er wiederkommt. Ich fände es aber total reizvoll, wenn er ganz zum Schluss in den letzten Spielen dann doch nochmal auftauchen würde bei Werder. Aber diese missgünstigen Kommentare, dieses Geblöke unter irgendwelchen Instagram-Posts oder so, das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, was die Leute da so treibt.
Ich habe vor allem das Gefühl, eigentlich ist das sowohl im Fußball als auch in der Gesellschaft, du hast einfach diese ganz scharfe Trennlinie zwischen Menschen mit Empathie und Menschen ohne Empathie. Empathie kannst du halt nicht im App Store kaufen. Da ist dann wirklich nichts zu machen, wenn du die nicht hast. Und dich dann aber trotzdem für so wichtig zu halten, dass du in dem Moment, wo du hörst, ein Spieler hat eine schwere Verletzung und du bist sogar Fan desselben, seines Vereins, dich dann hinzusetzen und zu sagen, ja, ist für ihn vielleicht schade, für den Verein ist es komplett egal. Wenn das dein erster Impuls ist, dann hast du wirklich ein Defizit, bei dem man ein bisschen fröstelt.
Definitiv und weiß der Geier, ja. Die Frage ist jetzt trotzdem ein bisschen, wie gut die Laune eigentlich bei euch ist. Denn wenn ich ein paar Wochen zurückschraube, was wurde noch Trübsal geblasen? Oh, der Tune, der bringt es nicht. Und was ist das denn für eine Flaube und so weiter? Ihr müsst doch jetzt einigermaßen erleichtert sein, weil zumindest Wolfsburg keine Anstalten macht, jetzt den großen Formaufschwung zu bekommen. Der FC St. Pauli hat auch größere Schwierigkeiten. Irgendwie, man ist doch schon fast gerettet gefühlt, oder?
Also dieser Sieg in Wolfsburg war sehr, sehr wichtig für das Allgemeinbefinden. Aber fast gerettet ist natürlich überhaupt nicht zutreffend, weil es sind noch 7 Spiele, oder? 7?
Ja, ungefähr. 7.
Und du hast 4 Punkte Vorsprung. Und du hast aber Mannschaften, die noch gegeneinander spielen. Werder muss jetzt gegen Leipzig zu Hause spielen, danach Köln. Und das sind auch wieder so Spiele. Wenn du davon eins gewinnst, dann sieht's ganz gut aus. Wenn du davon beide verlierst, sieht's nicht so gut aus. Eigentlich werden die Karten immer wieder neu gemischt, aber in Sachen Daniel Thun, den ich wirklich mittlerweile hier sehr schätzen lerne, ist es so, dass ich manchmal auch ein bisschen ich wiederum erstaunt bin, dass manche Leute erstaunt sind, dass der in seinen ersten beiden Spielen in Freiburg und gegen die Bayern weniger Punkte geholt hat als dann gegen Heidenheim und Wolfsburg und Union Berlin. Also das ist alles auch ein Spieltagsphänomen, dass du von Woche zu Woche gucken musst, gegen wen spielt wer. Und du hast dann immer wieder Karten, die komplett neu gemischt werden. An diesem Spieltag habe ich jetzt gerade gesehen, Wolfsburg muss nach Leverkusen, Köln muss nach Frankfurt, St. Pauli muss zu Union Berlin und der HSV spielt gegen Augsburg, wo man sagen kann, der Gewinner ist eigentlich schon fast raus. Also du musst eigentlich Spieltag für Spieltag gucken, aber der Spielplan spielt eine ganz große Rolle. Gladbach hat ein Heimspiel gegen Heidenheim. Wenn Gladbach gewinnt, haben sie auch schon 32 Punkte. Und der Tabellen-16. aktuell 24. Also da kann sich ganz viel Woche für Woche entscheiden. Aber das hat eben ganz viel mit Spielplan und Gegner zu tun.
So sehr wir ja auch Lobeshymnen und Lorbeerkränze für Dieter Hecking geflochten haben, bei Blick auf die Tabelle und bei Blick auf dem, was da gerade in Wolfsburg los ist, eher eine pessimistische Prognose ausstellen, das wirkt nicht so, als ob die sich jetzt quasi am eigenen Schopf irgendwie aus dem Wasser da ziehen. Irgendeine apathische Stimmung in der ganzen Truppe, eine apathische Stimmung in der Stadt, gar nicht so das Gefühl, wir halten jetzt mal alle zusammen. Es gab ja so in den letzten Jahren immer mal, wenn so große Clubs in Schwierigkeiten waren, so große Solidarisierungsbemühen, dann gab es ein Spalier, durch das der Bus dann gefahren ist bei den letzten Spielen. All das vermisst man ein bisschen bei Wolfsburg. Wir hatten ja schon die ganzen Anhänger, die sich permanent distanzieren und sagen, ja, für euch jubeln wir nicht. Wir jubeln allgemein für die Stadt oder für den Landkreis oder für Niedersachsen oder für Deutschland. Aber für euch, liebe Spieler, jubeln wir nicht. Das ist natürlich alles ein bisschen deprimierend, weil du brauchst ja sowas, um so eine Art Kraft zu entfalten, um so dann doch den Klassenerhalt noch zu schaffen.
Aber jetzt nochmal, wenn du mich schon so nett nach meinem Wohlbefinden fragst, wie ist denn deins jetzt eigentlich? Die Arminia jetzt punktgleich mit Platz 16. Die zweite Liga ist ja der komplette Wahnsinn. Also zwischen Platz 12 und 18 3 Punkte. Ein Musterbeispiel für eine Liga, wie sie wäre, wenn die Schere nicht so weit auseinander geht. Dann hast du plötzlich eine total spannende Liga, wo es oben und unten spannend ist. In der ganzen Liga gibt es eigentlich nur 3 oder 4 Mittelfeldmannschaften. Der Rest kämpft entweder unten oder oben um alles. Die Arminia muss jetzt gegen Darmstadt spielen, für die es um den Aufstieg geht. Und hinter Arminia sind Kiel, Magdeburg und Münster, die aber auch munter mal punkten können. Also Fürth, die schon mal fast abgeschlagen waren, sind jetzt 14. Also es geht hin und her. Wenn man nicht selbst betroffen ist, macht die Liga total Spaß.
Ja, da macht die Liga total Spaß. Ich kann nur nur sagen, als Betroffener ist es deprimierend. Und es gab am vorletzten Wochenende in Elversberg auch zum allerersten Mal die Situation, dass das Publikum richtig sauer auf die Spieler war. Die ganze Euphorie am Anfang der Saison, das Pokalfinale letztes Jahr, überhaupt die Aufstiegssaison, das hat ja zu einem riesigen Boom in Bielefeld geführt. Das Stadion ist permanent ausverkauft, die Stimmung ist eigentlich richtig gut und zum ersten Mal rührte sich keine Hand zum Beifall in Elversberg, weil die Mannschaft richtig untergegangen ist. Man kann natürlich immer sagen, da wird gerade gespielt gegen den Tabellen 1., 2., 3., 4., 5. und dann kann man auch mal erwarten, dass das dauerhaft Pleiten gibt. Aber das ist natürlich eine ungünstige Situation, weil man jetzt unbedingt liefern muss. Jetzt ist ja schon wieder so ein Spiel, du spielst gegen Darmstadt und möglicherweise sagen dann alle, ja, gegen Darmstadt kannst du schon mal verlieren. Aber eigentlich ist die Botschaft inzwischen für Arminia, du darfst nicht mehr verlieren und es ist ganz schön deprimierend. Aber bevor wir jetzt in die Untiefen der zweiten Liga absolut abdriften, ich muss noch einmal kurz über den BVB reden. Dort haben wir ja festgestellt, dass Nils Ole Boog nur noch Ole Boog genannt werden möchte. Also dieses Gequatsche von Nils Ole müssen wir uns auch sparen. Und er hat gleich mit Nico Schlotterbeck ein großes Thema auf dem Tisch. Da gab es zunächst Meldungen, dass man sich angeblich geeinigt hat. Dann kam Nico Schlotterbeck aus der Deckung und sagte, wir haben uns überhaupt nicht geeinigt. Das muss ich ganz scharf dementieren. Wir reden zwar, aber es gibt noch gar keine Einigung und so weiter. Und da habe ich gedacht, das klingt gar nicht so gut. Also ich würde jetzt tatsächlich sogar mal wetten, dass der gute Mann am Ende der Saison sagt, komm, ich möchte unbedingt weg und dann wird eine Ablöse ausgehandelt und gut ist, oder?
Ich weiß auch gar nicht genau, könntest du zurückverfolgen, wo das zuerst gemeldet wurde, dass es eine Einigung gibt? Weil das ist natürlich schon eine merkwürdige Geschichte, dass es also nichts lanciert ist, offenbar vom Berater, weil das ist ja offenbar an Schlotterbeck komplett vorbeigegangen, diese Information. Und irgendwer hat da irgendeinem Geraune nachgegeben, nach dem Motto, ja, sieht ganz gut aus, geh mal davon aus, dass das was wird. Und dann gab es die Meldung und das ging aber offenbar an der Partei Schlotterbeck vorbei oder an der Schlotterbeck-Seite, wie man ja jetzt immer sagt. Das ist eine merkwürdige Geschichte eigentlich, weil da hat sich jemand sehr aus dem Fenster gelehnt und in dem Fall wahrscheinlich zu sehr.
Na, da wurde ja offenbar auch das journalistische Prinzip der zwei Quellen offenbar verletzt. Denn normalerweise, wenn du irgendwas hörst, suchst du eine Absicherung, rufst noch jemand anders an und sagst, kannst du das bestätigen? Ist das so? Das hätte es bei dieser Schlotterbeck-Einigung auf keinen Fall geben können. Also man hätte ja zumindest auch mal kurz bei der Schlotterbeck-Seite nachfragen können. Aber dass der so allergisch reagiert und sagt, das kommt auf keinen Fall in Frage, dass das jetzt schon in irgendeiner Weise in trockenen Tüchern ist, fand ich zumindest bemerkenswert. Also wenn du auf einem guten Weg bist, wenn du das Gefühl hast, man einigt sich schon bald, das scheint eher so an einem neuralgischen Posten gerade zu sein. Ich glaube, dass gerade sehr stark geschaut wird von sehr vielen Spielern. Wie geht denn das eigentlich weiter da? Also wird da jetzt eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammengestellt? Ist es eine Mannschaft, die endlich mal wieder angreifen kann? Und ehrlich gesagt, Nico Schlotterbeck, ohne dass ich das Gefühl habe, dass der so von Ehrgeiz zerfressen ist, das ist ja keiner, der Bock hat, irgendwie so einen zweiten Platz als eigentliche Meisterschaft zu sehen. Das ist ja so einer, der möchte irgendwann auch mal ein bisschen Silberware sich nochmal in die Vitrine stellen. Insofern würde ich sagen, stehen da für mich sogar gar nicht die Zeichen auf Einigung, sondern im Gegenteil auf Abschied. Ich bin mal trotzdem gespannt, ob es Boog gelingt, irgendwie so wieder ein bisschen Aufbruchstimmung ein bisschen zu erzeugen, weil ich finde so in letzter Zeit, du hast das Gefühl, die Gremien zerstritten, Niko Kovac lässt eher unattraktiven Fußball spielen, man ist so meilenweit entfernt von den Bayern. Also da könnte ich mir vorstellen, dass du mal irgendwie so ein Zeichen setzen musst, irgendwie so einen Krachertransfer holen musst, eine neue Spielphilosophie nochmal etablieren musst, aber das wird ja mit Kovac nicht passieren. Also bin mal gespannt, wie das so weitergeht bei denen.
Ja. Weiß der Geier.
Oder weiß er nicht?
Das müssen Sie sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen.
Wir sind an so einem Punkt, glaube ich, wo Tim jetzt dringend notwendig
dringend.
Ist.
Dringend.
Ich muss euch übrigens schon vorweg Asche auf mein Haupt streuen. Der Impulsvortrag über die TuS Koblenz muss heute mal ausfallen, weil ich mich eigentlich nur um Dennis Undorf gekümmert habe und an nichts anderes denken konnte. Aber nächste Woche geht es um die TuS Koblenz. Es gab übrigens erstaunlicherweise keine Zuschrift von irgendwelchen Verantwortlichen der TuS Koblenz. Normalerweise schreiben dann ja immer alle gleich und schicken irgendwelche tollen Sachen, die man verwenden kann für den Impulsvortrag.
Gar nichts.
Wie dieser Strauch der Investoren immer so über die Straße. TuS Koblenz kam nichts. Also falls ihr irgendwelche wichtigen Anmerkungen zur TuS Koblenz habt, ruhig schicken. Nächste Woche gebe ich mir Mühe.
So, liebe Freunde, und jetzt, ihr werdet überrascht sein, was jetzt passiert. Denn jetzt wandern die Suchscheinwerfer hin und her und wir hören Showmusik zuerst leise und dann viel lauter. Und dann tänzelt er bereits wieder mit seinen Chippendales-Hosen. Er reißt sie gleich weg und dann kommt er hinunter die Showtreppe, denn er weiß, das ist seine Welt. Die große Show, aber dazu brauchen wir natürlich diese fulminante Auftrittsmusik.
Jetzt kommt Frimpong Tim Tam, Tam Tim Pomerinke, Tim Pom Pomerinke, Frimpong Ding Dong, Tim Pomerinke.
Yeah. Hallo.
Da ist er.
Hallo.
Der Tim. Hallo.
Ja.
Schön, dich zu sehen.
Ich freue mich auch. In diesem sehr der audiovisuellen Medium. Toll.
Ja, genau. Darf ich direkt reinstarten mit ein bisschen schäbiger Eigenwerbung?
Ja, bitteschön.
Unbedingt.
Ich muss es einmal kurz nutzen. Es gibt seit Freitag einen neuen Elf-Freunde-Podcast. Einige von euch da draußen haben den auch schon entdeckt. Der heißt So ist Fußball. Das ist ein regelmäßiges Storytelling-Format mit Reportagen und Hintergründen, also 11-Freunde-Geschichten im Grunde zum Hören. Ich darf der Host sein dieses Formats. Man hört aber auch viele KollegInnen aus der 11-Freunde-Redaktion, die von ihren Recherchen berichten. Und wir erzählen die Stories nochmal neu. Da sind dann Töne dabei, nochmal ein paar inhaltliche Schlenker, ein paar Anekdoten von vor Ort. Aber wir haben auch exklusive Audioreportagen. Da seid ihr dann irgendwie wie mit live vor Ort dabei. In der ersten Folge war ich zum Beispiel im NLZ beim FC St. Pauli und habe mal geguckt, wie geht eigentlich so moderne Nachwuchsausbildung. Also, hört da gerne mal rein. So ist Fußball. Gibt's bei RTL Plus, gibt's bei Spotify, gibt's bei Apple Podcast. Schreibt mir eure Gedanken gern. Wenn ihr Ideen habt oder tolle Geschichten, schreibt mir das auch gern. Und natürlich folgen, kommentieren und weiterempfehlen, wenn es euch gefällt.
Werbung Ende. So.
Das mache ich. Jetzt zu den Zuschriften unserer Leser.
Ja, genau. Jetzt zu euch. Jen hat uns geschrieben. Und da sind wir wieder beim Thema Trikots, aber beim sehr speziellen Trikot, nämlich dem Sondertrikot. Jens schreibt, ich finde Sondertrikots echte Fanabzocke. Auch wenn sich ja immer ein guter Grund findet, welcher immer sehr wichtig ist. Bei Werder ist es ja jetzt das Motto, wir sind Vielfalt. Und da lasse ich mal das Oktoberfest außen vor. So ein Trikot kostet genauso viel, also ca. 90 Euro, wie das reguläre Saisontrikot und wird nur ein einziges Mal in einem Spiel getragen. Wenn man dann noch Heim- und Auswärtstrikot und eventuell ein Ausweichtrikot nimmt, klingt so ein Sondertrikot doch wie reine Abzocke. Oder was meint ihr?
Also ich bin ganz ehrlich, mein erster Gedanke ist immer, musst du ja nicht kaufen. Also ich kaufe mir auch keinen Toaster, der dann so ein Vereinsemblem in meinen Toast hineinbrennt. Ich kaufe mir auch keine Jackets, ich kaufe mir keine Stühle, keine Tische mit Arminia-Emblemen und so weiter und so fort. Da denke ich immer, einfach nicht kaufen. Gleichzeitig ist aber der Abgreifwille, den ganz, ganz viele Clubs da haben, auch manchmal ein bisschen nervig. Also gerade wenn du merkst, es hat überhaupt gar nichts mehr mit dem Club zu tun, es hat keine Farben, keine Identifikation damit, dann finde ich es auch nervig. Aber wie gesagt, mein Geldbeutel bleibt dann einfach zu, dann habe ich einfach einen Igel in der Tasche.
Soll ich auch was sagen?
Ja, sicher.
Ja, bitte.
Also oft finde ich Sondertrikots einfach auch irgendwie misslungen. Also oft merkt man, da wurde jetzt zu viel gewollt und dann wird irgendwas ganz Seltsames auf den Markt geworfen, was wirklich nur ein absolutes Nischenprodukt ist, in der Hoffnung, dass es ohnehin jeder kauft, auch aus irgendwelchen diffusen Sammlermotiven. Ich finde aber, es gibt Ausnahmen, es gibt auch richtig schöne Aktionstrikots und Sondertrikots und da bin ich dann dummerweise auch dabei. Also da lasse ich mich dann auch nicht lumpen und habe die Spendierhosen an und habe keinen Igel in der Tasche, um das mal so in einem Satz zu sagen. Aber ich finde eben, ganz oft finde ich die Trikots problematisch, aber wenn es ein richtig schickes Sondertrikot ist, bin ich sehr, sehr leicht zu überzeugen.
Ja, aber manchmal finde ich dann auch nervig, dann hast du irgendwie einen Stadtwappen von 1453, wo noch ein rosa oder braun drin ist und dann hast du plötzlich ein rosa oder braun Trikot oder in Augsburg, wo sie dann plötzlich ihre alte Römergeschichte rausgeholt haben. Ich kann mich noch in den 80ern erinnern, da war Augsburg immer nur die Bertolt-Brecht-Stadt. Hier ist Bertolt Brecht geboren, Bertolt Brecht links, Bertolt Brecht rechts, Bertolt Brecht Festivalstraße, Platz, Grünanlage und so weiter. Und dann, ja, wir sind die Römerstadt, wir sind uralt, wir sind quasi jetzt, glaube ich, noch irgendwie als römische Siedlung geboren worden und deswegen, zack, gibt's jetzt noch ein Sondertrikot. Manchmal ein bisschen gezwungen, manchmal ein bisschen nervig, aber wie gesagt, man muss es ja nicht kaufen.
So. Aber gibt bestimmt Leute, die sich wirklich dann alles vollständig kaufen wollen. Und die müssen jetzt auch das kaufen.
Ich glaube im Übrigen ist jetzt ein kleiner Schlenker, aber ich glaube, dass diese Goldgräberstimmung, dieses mit Trikots schafft man eine Wertanlage, weil es sind alles mal irgendwann ganz seltene Sammlerstücke, das ist längst vorbei. Das war mal eine ganz kurze Zeit, da hast du das Gefühl gehabt, du kannst seltene Trikots problemlos für 500 Euro irgendwo verkaufen, aber ich glaube, es ist nicht mehr so. Ich glaube, das ist einfach ein komplett gesättigter Markt, wo es nur noch ein paar Super-Nerds gibt, die wirklich jedes Trikot kaufen, was irgendeinen kleinen Druckfehler beim Wappen hat oder sonst irgendwas und denken, sie haben da irgendwann ein seltenes Sammlerstück, aber ich glaube, es ist ein toter Markt. Es ist einfach ein Trugschluss zu sagen, man schafft damit irgendwelche Werte und irgendwelche ganz seltenen Sammlerstücke, wenn man sich so ein Sondertrikot kauft.
Was haltet ihr eigentlich jetzt mal moralisch von dieser Idee, die es jetzt gibt? Da gibt es so eine Plattform, auf der du Matchworn-Trikots tragen kannst, also garantiert von Kane, von Havertz und anderswo, aber zu Mondpreisen, also 782 Euro, 1400 Euro und so weiter. Das ist ganz schön nervig, also wo ich dann denke, irgendwie, wer kauft sich das denn? Also wenn es dann nur noch darum geht, dass solche Trikots dann nur noch für besser verdienen oder Leute, die noch wirklich eine ganz dicke Brieftasche haben zu haben, finde ich es halt auch eine unschöne Geschichte. Und wie du sagst, es ist ja auch keine Wertanlage mehr. Also nicht so, dass du das in Tresor schließen kannst und das ist in 30 Jahren doppelt oder dreifach das Wert, was du gerade aufrufst.
Ja, vor allem der nächste Spin ist ja, wenn man überlegt, okay, aber wie kommen dann solche Händler an diese Trikots? Also entweder werden die ergaunert, indem man sich irgendwo hinstellt und hofft, aha, kannst du mir dein Trikot schicken oder schenken und dann werden die sofort zu Mondpreisen irgendwo reingestellt oder aber die Spieler sind da sogar beteiligt, woran ich aber auch nicht denken möchte, dass die sagen, ja, wir arbeiten mit irgendwelchen Händlern zusammen, damit die unsere Trikots teuer verkaufen. Also beides nicht schön eigentlich. Insofern, das ganze Modell hat nicht sehr viel Sympathie. wert.
Bei der Plattform ist es auch so, dass die zusammenarbeiten mit den Vereinen. Also die liefern denen wahrscheinlich pro Spiel 3 oder 4 Trikots ab, die dann versteigert werden. Also alles nicht so schön.
Das entwertet das doch auch total. Also wo ist der emotionale Wert von einem Trikot, das so fabrikartig dann irgendwie als Match-Worn noch in den Handel gegeben wird? Ich finde, dann kannst du es auch sein lassen. Also wenn es wirklich nur noch so ein Statussymbol ist und so ein Luxusgut, ist er völlig witzlos.
Ja, sehe ich genauso. Ja. Also deswegen, Gut. Die ganze Geschichte mit den Trikots, man hat das Gefühl, der ganz große Hype ist auch schon wieder so ein bisschen vorbei. Zwischendurch machte ja, glaube ich, in London jeden Tag irgendwie eine neue Boutique auf, in der dann nochmal neue Trikots, alte Trikots fallgeboten worden. Ich glaube, dass das alles so ein ganz kleines bisschen, gerade weil es jetzt so wahnsinnig viele gibt und in jeder Saison 5 oder 6 Trikots von jeder Mannschaft rauskommen, dass dadurch, dass das so eine Massenware geworden ist, die Einzelnen auch im Wert ein bisschen sinken.
Ich warte auf den großen Preissturz irgendwann. Wenn der kommt, dann sich richtig einzudecken. Wenn alle so denken, das ist ja gar kein modisches Piece mehr, das ist ja völlig egal, dann kommen die ganzen geilen Dinger für Sportpreise auf den Markt wieder.
Aber sag mal, es ist jetzt auch noch, um das Thema abzuschließen, es ist auch ein Trend anscheinend, dass du in Teilqualität, dass du wirklich auch viele Retro-Trikots kaufen kannst, ne? Die es früher wirklich nur alt gab und die aber jetzt, also mittlerweile gibt es teilweise Vereine, von denen kannst du 8 oder 10 alte Trikots billig kaufen, weil die einfach jetzt auch gut nachgemacht wurden. Also es ist auch so eine merkwürdige Entwicklung gerade.
Also ich sage nochmal, ich habe die Geschichte glaube ich schon 150.000 Mal erzählt, aber einmal noch, um meiner Empörung ein letztes Mal Ausdruck zu geben, dass ich damals das alte Abteitrikot von Arminia Bielefeld aus der zweiten Liga 86-87 gekauft habe, das täuschend echt aussah und für das ich glaube ich 500 Euro auf den Tisch gelegt habe, weil ich dachte, das ist das Trikot meiner Kindheit und dann guckte da ein Kollege drauf, der sich ein bisschen besser auskannte, das ist ja eine billige Fälschung, sowas habe ich lange nicht gesehen, das hättest du auch erkennen können, das A von Abtei ist viel zu groß und so und da hinten stand auch Arminia normalerweise drauf, also das ist kein originales Trikot. Die Wut lässt bis heute nicht nach, aber das zeigt einfach, du kannst alles kaufen, du kannst auch, keine Ahnung, Oberliga Nord oder Oberliga Niederrhein rein oder sowas von 1962 irgendwann kaufen und niemand wird dann sagen können, ob das echt ist oder nicht.
Ja, ja, ja. Absolut.
Jetzt geht's weiter mit der Wut.
Genau. Klaus will nämlich, dass du genau da ansetzt. Er schreibt, sagt mal, nervt euch dieses kindergartenartige Ballgeschummle bei einer Ecke auch so? Was soll das? Ist es tatsächlich ein Vorteil, wenn der Ball 4 Zentimeter vor dem Kreidekreis liegt und dann immer dieses, ich mach doch gar nichts, Getue der Spieler? Ich finde sowas total lächerlich. Seit wann gibt es das in der Form? Und wie seht ihr das?
Es ist wirklich häufig geworden, dass man das zu sehen bekommt, aber ich verstehe auch nie genau, was da passiert, weil es ist ja dann ganz oft die Szenerie, dass der Spieler sich den Ball hinlegt und gerade anlaufen will und dann der Assistent kommt und sagt, nee, hier, guck mal, das ist 1 Zentimeter, liegt der Ball zu weit und dann der Spieler meistens kommt und sagt, nee, guck mal, von oben, der liegt noch drauf und dann der Assistent sagt, nein, leg ihn bitte zurück und dann wird er ausgeführt. Ich verstehe das auch nicht, was da genau passiert, weil einen Vorteil verschafft man sich dadurch nicht. Ich finde wiederum es auch ein bisschen albern, dann den Spieler den Ball 1 Zentimeter zurücklegen zu lassen, weil dann lass doch den Eckball ausführen, ist doch dann auch Wumpe. Also es ist eine ganz komische Modeerscheinung gerade.
Ja, und es sind viele Manierismen, die inzwischen nerven. Genauso dieses Zeitgeschinde an der Eckfahne in den letzten Minuten, dass sich dann einer mit 2 anderen Kollegen an der Eckfahne verbarrikadiert und den Ball abschirmt und 3 andere stürmen drauf los. Das ist so eine Art Ringelreihe, die ich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Widerspricht meiner Meinung nach auch jeder Art von sportlichem Wettbewerb, dass zum Schluss diese komischen Nummern ankommen. Da habe ich mich auch das erste Mal gemerkt, dass sich Frauenfußball sehr, sehr annähert dem Männerfußball, denn die Szenen sah ich dann auch im vorletzten EM-Finale, da saß die Engländerin, die das genau gleich machten und sich das bei den Männern offenbar abgeguckt hatten. Also sowas kann man auch einfach sein lassen, genauso wie dieses Geschummle um 10 oder 20 Zentimeter oder dass wenn dann der Schiedsrichter mit dem Freischussspray was markiert hat, dass dann absichtlich der Ball nochmal 10 Zentimeter weiter nach vorne gelegt wird, das ist ja alles total albern. Und das ist eigentlich zumindest mal Berufsfußballern, die so eine gewisse Berufswürde und eine Arbeitsethik und Arbeitswürde haben, auch ein bisschen unwürdig.
So. Meine Meinung, so klare Kante. So.
Stefan hat noch ein Thema und jetzt bin ich auch selbst sehr gespannt. Er schreibt nämlich, eure launigen Anmerkungen zum aktuellen und manchmal weniger aktuellen Geschehen auf dem Platz sind meistens immer sehr unterhaltsam. Applaus, Applaus, Applaus. Deshalb die Frage, ob ihr euch vorstellen könntet, auch mal ein Spiel zu kommentieren. Kürzlich musste ich mir, weil zu Gast bei meinem Sohn, das Länderspiel gegen die Schweiz kommentiert von Stefan Raab und Bulli Herbig ansehen. Ich sage mal so, ich habe schon mehr gelacht. Mein Sohn fand's prima. Was denkt ihr generell über derartige Versuche? Mehr davon? Oder reichen uns Frank Buschmann oder Wolf-Christoph Fuß?
Ich weiß nicht, ob es lustig wäre, aber ich hätte voll Bock. Also, ich habe keine Ahnung, ob man sich das anhören sollte, aber machen würde ich es gerne.
Also Bock habe ich auch. Ich möchte aber gleichzeitig jede Erwartung dämpfen, dass ich auch nur einen einzigen Spieler auf dem Platz erkenne. Das geht ja mal so wahnsinnig schnell. Wir haben diverse Kommentatoren schon erklärt, wie sehr man sich das drauf schaffen
muss. Das Spiel ist ja auch viel schneller
geworden. Ja, das Spiel ist auch viel schneller geworden. Aber Bellaretti und andere, die haben sich ja alle immer akribisch vorbereitet. Und Bellaretti hat früher mal erzählt, wie er natürlich jeden Spieler sofort am Laufstil erkennt oder am Haarschopf oder am Ohrläppchen, wo noch ein Ohrring drin ist. Wie auch immer. Also ich glaube, wenn man von uns erwarten würde, auch nur ansatzweise Informationen zu liefern, die den Leuten helfen, das Spiel besser zu verstehen, dann nein. Wenn man billige Karlauer und Stimmungsmacher und scharfkantige Thesen, die wenig Bezug zur Realität haben, will, gerne. Bucht uns gerne. Ich wäre gerne bei TM3 oder bei Arena, würde ich gerne mal ein Spiel kommentieren. Gibt es Arena noch? Eher nicht, ne?
Nein.
Und TM3 auch nicht mehr. Leider. Schade. Schade. Aber sonst gerne, würde ich sagen.
Mal gucken.
Ja. Da müsst ihr zwischendurch. Hier, noch 3 Teppiche sind da. Kaufen Sie jetzt. Und hier, 2 Tickets für Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs in Lüneburg. Ja. Jetzt sind sie noch 1 Ticket. Jetzt sind sie weg. So machen wir das bei QVC. Ist das super.
Mich interessiert aber noch ein ganz anderer Aspekt dabei übrigens, nämlich die Generationenfrage. Ich weiß nicht, wie alt Stefan ist, ich weiß nicht, wie alt sein Sohn ist, aber wann findet man denn Stefan Raab lustig?
Ja.
Ich muss ja sagen, dass ich zu seinen Viva-Zeiten, Viva-Sion, sehr über ihn gelacht habe. Und
ja,
ich möchte mal sagen, die komplette WM 1994 wäre nicht erträglich gewesen, wenn Stefan Raab nicht aufgetaucht wäre und sein Bertie Bertie Fuchs gesungen hätte. Also damals habe ich ihn echt geliebt. Das fand ich immer richtig großartig. Später, als er sich dann sehr drauf verlegt hat, irgendwelche harmlosen Passanten in der Fußgängerzone zu verarschen, fand ich es nicht mehr so lustig. Und inzwischen eher gar nicht mehr. Aber ganz am Anfang fand ich ihn ganz lustig.
Braucht es jetzt zur aktuellen WM dann noch eine Neuauflage vielleicht?
Nein.
Von Stefan Raab?
Nein.
Neuer WM-Song?
Nein.
Gut.
Nachdem wir gesehen haben, dass die Village People jetzt auch mit Donald Trump singen und so, es ist ja alles irgendwie verbraucht und verödet. Ja, und YMCA ist ja irgendwie sein Auftrittssong ohnehin, ohnegleichen. Ja, das ist auch alles unerträglich. Also irgendwie ist auch die ganze Unschuld weg. Wenn ich jetzt nochmal mir von einem geistigen Auge in meiner Erinnerung rufe, wie enthusiastisch alle gesungen haben, als die Village People mit der deutschen Nationalmannschaft Far Away in America gesungen haben. Wie Jürgen Klinsmann abgegangen ist, als ob er irgendwie zum ersten Mal auf einem ABBA-Konzert gewesen wäre und so weiter und so fort. Das war so schön und ich hätte jetzt das Gefühl, wenn jetzt die Mannschaft singt, was sollte das sein? Und mit wem sollten sie singen? So eine All-Star-Band oder den Pur-Hit-Mix? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Zeit, in der Spieler gesungen haben, die ist einfach vorbei.
Ja. Ich finde es erstaunlich, ich habe gerade nachgeguckt, dass 2 der Original-Village-Spieler noch dabei sind. Der Indianer und der Soldat sind noch die Originalmitglieder.
Oh.
Philippe Rose und Alexander Briley. Hätte ich nie gedacht, ihr.
Aber wie alt sind die denn? Die müssen doch 95 sein, oder nicht?
Ich guck mal, Philippe Rose, der Indianer also, der ist 72.
Und haben Sie denn andere gecastet, die in der gleichen Altersklasse sind, oder haben Sie einfach 2 junge Leute dazugestellt? Sind 4, oder?
Das ist sehr unübersichtlich. 2 sind auch schon tot.
Oh.
Manche haben auch nur zeitweise ganz kurz, also wahrscheinlich ABM-Maßnahmen, kurz mitmachen dürfen. Der Polizist
auch schon tot.
Und der Bauarbeiter oder Biker, ich wusste gar nicht, dass es 2 verschiedene sind, Bill Whitefield, zeitweise dabei. Faszinierendes Thema eigentlich, aber gut.
Wie viele waren das ursprünglich?
Urbesetzung 5? Waren 6.
6.
Indianer, Polizist und Marineoffizier, Soldat, Bauarbeiter, Biker in Leder und Cowboy.
Hätte ich niemals gedacht. Ich hätte gedacht, das sind genau die 4, die auch die Buchstaben herstellen. YMCA.
Ja, exakt.
Niemals hätte ich gedacht, dass es 6 sind. Aber war es nicht auch so, dass es wunderbare, schwule, erotische Rollenmodelle waren und die deswegen in der Gay-Szene so wahnsinnig beliebt waren? Irgendwie so, ne?
Lass mich raten, der Biker in Leder ist da sehr, glaube ich,
und der Bauarbeiter natürlich.
Gewesen.
Die schwule Sexikone der Bauarbeiter, natürlich, klar.
Ja.
Nun gut. Also wir werden wahrscheinlich auf einen Song verzichten müssen, aber nicht auf unsere WM-Teilnahme. Ihr merkt, wir biegen auf die Zielgerade ein, nachdem Arndt leider seinen Impulsvortrag über die TuS Koblenz erst nächste Woche machen wird. Deswegen wird ja auch das Glücksrad ausfallen und wir werden dann erst einen neuen Verein bestimmen, über den wir uns dann nochmal auslassen werden, den wir besuchen werden, mit warmen Worten würdigen werden. Aber bis dahin winken wir, hoffen wir, dass Dieter Hecking noch die Kurve kriegt. Werder Bremen den Klassenerhalt schafft. Arminia Bielefeld sich ebenfalls aus dieser gefährlichen Zone befreit. Dass Leverkusen gegen Wolfsburg nicht so langweilig wird. Haben wir noch weitere gute Wünsche, dass Dennis Undorf möglicherweise demnächst mal mehr Einsatzminuten kriegt. Auch. So.
Wir hatten nicht mal Dödel-Content heute. Was ist denn los mit uns? Was sind wir nur für Pimmel?
Ganz kurz mal, das wurde ganz, ganz klar gesagt, dass das in der letzten Folge mehrfach so war, dass durchaus sexuelle Konnotationen dabei waren und zack, es wurde der Jingle nicht eingespielt. Deswegen würde ich eigentlich sagen, wir hören ihn nochmal einfach kurz, weil du gerade so sehr, 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 sehr gewollt Pimmel gesagt hast. Einfach mal den Dödel-Content-Jingle, damit wir einfach quasi aufholen.
Dödel-Content, da war wieder Dödel-Content.
So, jetzt können wir wieder hinlegen. Jetzt ist alles gut.
Und wir verabschieden uns, sind nächste Woche wieder da, ja. Dann mit Bundesliga, mit Abstiegskampf, dem ganzen Gedödel. Wir freuen uns. Macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche.
Ich möchte noch abschließend noch kurz sagen, dass ich bei jeder Folge sehr zu eurem Amüsement sage, lasst uns doch mal eine kürzere Folge machen heute. Und wir sind heute unter einer Stunde geblieben.
Hurra.
Das ist mir erstmal seit vielen Jahren, glaube ich. Macht's gut.
Wenn du weiter quasselst, dann sind wir über einer Stunde. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Tschüss.
Tschüssi. Also in diesem Sinne, bleibt's gesund. Alles Gute und bis demnächst. Danke.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL+. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pommerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch. Und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.